NDR Kultur. Das Gespräch.
Wir leben in krisenhaften Zeiten. Das vergangene Jahr hat es einmal mehr gezeigt. Das Angebrochene verspricht kaum weniger turbulent zu werden. Sicher Geglaubtes zerbröselt, einfache Lösungen und Scheinwahrheiten werden als Auswege präsentiert. Das verunsichert und verängstigt. Die Hamburger Philosophin Ina Schmidt hat kürzlich einen, wie sie es nennt, philosophischen Wegweiser für unsichere Zeiten geschrieben. Ina Schmidt, 1973 in Flensburg geboren, hat an der Leuphana in Lüneburg studiert und promoviert und vor 20 Jahren in Hamburg die Denkräume gegründet, eine Initiative für philosophische Praxis. Bei Rowohlt ist im vergangenen Jahr ihr Buch »Warum Denken wirklich hilft« erschienen. Verena Gonsch hat mit Ina Schmidt darüber gesprochen und sie zunächst einmal gefragt, wie so ein philosophischer Wegweiser für unsichere Zeiten überhaupt funktionieren kann.
Diese Idee, dass am Ende des Weges sowas wie eine Lösung oder die einzige Antwort liegt, die widerspricht sozusagen der Idee. Weil Orientierung ja erstmal bedeutet, dass man überhaupt eine Möglichkeit findet, eine Art Überblick zu finden, sich zu auch mit sich selbst sozusagen so ins Verhältnis zu setzen, dass ich weiß, welche Fragen will ich überhaupt stellen, was kann ich wissen, was kann ich nicht wissen, was ist vielleicht auch die Grenze dessen, was für mich machbar oder denkbar wird, und sich darin zu orientieren, das ist das, was gemeint ist mit dieser Selbstorientierungskompetenz, die erstmal wirklich über diesen prüfenden und fragenden Zugang zu dem, was ich vielleicht eigentlich so wahnsinnig gerne sicher wissen wollen würde, damit zu tun hat.
Ja, fangen wir mal von vorne an. Ich bin überwältigt von allen schlechten Nachrichten und will mir zum Beispiel über den Ukraine-Krieg eine Meinung bilden. Jetzt mache ich das Internet auf und da sind 25 Deutungsmöglichkeiten. Geht es erstmal darum, auch einen Schritt zurückzutreten und zu gucken, worum geht es hier eigentlich?
Naja, ich glaube, es geht dringend darum, einen Schritt zurückzutreten. Die Frage ist nur auch, wovon? Also von der Emotionalität vielleicht, mit der ich bestimmte Themen betrachte. Oder auch von dem dringenden Bedürfnis, dass da irgendetwas ganz, ganz schnell zu Ende gehen soll. Also gerade ein Krieg. Natürlich wollen die meisten von uns, dass dieser Krieg in irgendeiner Weise beendet wird. Die Frage ist nur, wie, auf welche Weise, mit welchen Beteiligungen, unter welchen Bedingungen und so weiter. Also es stellen sich ja sozusagen sofort Fragen in dem Moment, in dem ich mir klar darüber werde, was ich da eigentlich gerade so dringend möchte, was vielleicht eine Sehnsucht ist, was mir Angst macht, was mich verunsichert. Und den Schritt zurück, dann erstmal in die Frage, was weiß ich eigentlich darüber? Bin ich überhaupt in der Lage, mir eine Meinung zu bilden? Was ist überhaupt eine Meinung? Also auch im Gespräch stelle ich ja häufig genug fest, dass Menschen Dinge einfach behaupten oder sich selbst zum Maß aller Dinge erklären oder bestimmte Kriterien für gesichert halten, die es vielleicht gar nicht sind. Also sich eben auch zu trauen, dieser eigenen Verunsicherung vielleicht sogar noch ein Maß an Verunsicherung hinzuzufügen, indem ich erstmal sage, okay, ich nehme die Zeit, mich mit diesem Thema, mit dieser Frage wirklich zu beschäftigen. Natürlich unter dieser Schwierigkeit, dass die meisten von uns gerade diese Zeit nicht haben oder sie sich nicht nehmen wollen. Und trotzdem zu sagen, das ist jetzt die einzige Möglichkeit, damit ich überhaupt sprachfähig oder auch vor mir selbst in der Lage bin, sowas wie einen Standpunkt zu formulieren. Und ich glaube, diese Form von letztlich auch Bescheidenheit der Möglichkeit gegenüber, die ich da habe, mich in so einer komplexen und auch schnelllebigen und dann eben tatsächlich ja auch krisengebeutelten Welt so aufzustellen, dass ich wirklich sicher sein kann. Das ist ja vielleicht erstmal die Frage, die dem Ganzen zugrunde liegen sollte. Also was ist diese Verunsicherung eigentlich für mich konkret für ein Problem? Mit wem kann ich mich möglicherweise da verbünden? Was gibt es für Informationsquellen und Auskunftsmöglichkeiten, die dann auch dazu führen, dass ich zumindest einen weiteren Schritt gehen kann, ohne dass ich jetzt sicher sein kann, dass dieser Schritt mich auch nächste Woche oder nächstes Jahr noch dazu befähigt, wirklich zu wissen, was Sache ist.
Sie haben es ja genau angesprochen. Wir vermuten uns ja immer in einer Welt der Aufklärung, wissenschaftlicher Erkenntnis und so weiter. Und seit Social Media, vielleicht auch seit der Pandemie, ist ja die Emotion oft das Erste. Es gibt ja eine sehr starke Emotionalisierung auch der Gesellschaft. Wie kann man das hinkriegen, dass man erstmal sagt, ja, was sind das eigentlich für Gefühle, die ich im Moment habe bei diesem Thema? Oft ist es ja wirklich Angst, ne? Verunsicherung, Verstörung und der Wunsch nach einer schnellen Antwort, die mich eigentlich erstmal beruhigt. Das ist ja was anderes als eine kritische Debatte über ein Thema. da bin ich ja gar nicht unbedingt immer innerlich so befasst mit, sondern es geht vielleicht auch um die Lust am Denken, ne? Philosophie ist ja auch viel die Frage, was bestimmt uns, was ist Freiheit, was ist Erkenntnis, das kann ja sehr viel Spaß machen, aber im Moment ist so eine Debatte doch sehr schnell emotional bestimmt.
Ja, und das würde ich jetzt auch per se erstmal gar nicht als problematisch ansehen, weil ich glaube, fast jede auch noch so sachlich geführte Debatte ist von irgendeiner Form von Emotionalität geprägt und sollte sie vielleicht sogar auch sein. Also wir haben bestimmte Bedeutungszuweisen, wir haben innere Anliegen, wir haben eine moralische Vorstellung von Dingen, die ja meistens nie unemotional funktionieren kann. Die Frage ist nur, sind wir in der Lage, das auch selbst zum Thema zu machen. Also zu sagen, es gibt eben eine vielleicht von mir sehr bewusst gewählte Perspektive, die auf eine Emotion gerichtet ist. Also ich habe Angst, weil ich bin besorgt, weil ich habe bestimmte Gründe für diese Position, die ich vielleicht anders vertrete als jemand anderes oder eben auch in einer Debatte unterschiedlich vertreten werden kann. Das ist ja auch erstmal die Möglichkeit, sich überhaupt darauf einzulassen, dass mein Standpunkt nicht der einzige sein muss. Und es gibt ja durchaus auch in der Tradition der Philosophen und Philosophinnen diese stoische Grundidee, dass man durchaus in der Lage sein kann, seine eigenen Emotionen auch durch diesen Schritt zurück zu einem Thema zu machen, das ich denkend sozusagen durchdringen kann. Also ist es wirklich Angst oder ist es Enttäuschung? Ist es eine Form von Bedrohung, die vielleicht meine finanzielle Lage oder meine die Situation meiner Kinder in der Zukunft betrifft? Also wovor genau habe ich Angst? Oder bin ich eigentlich vielleicht tatsächlich verunsichert, weil ich bestimmte Dinge nicht wissen kann? Bin ich auch, das ist glaube ich auch ein wichtiger Punkt im Moment in den Debatten, bin ich gekränkt? Habe ich das Gefühl, mir steht etwas zu, was mir in irgendeiner Form verweigert wird oder worden ist? Und diese Auseinanderhalt oder dieses Auseinanderhalten können der emotionalen Lage, aus der heraus ich versuche, eine Debatte zu führen, die, denke ich, gehört eben mittlerweile durchaus mit in das Thema und die Souveränität, die wir brauchen, uns darin dann aber eben nicht angreifbar, verletzlich oder schwach zu fühlen, sondern zu sagen, das ist Teil dieser Debattenkultur oder dessen, was ich hier gerade versuche, zum Thema zu machen, das hat ja durchaus auch eine Form von kognitiver Stärke, wenn man so will. Also eine Kollegin von mir hat das unter der Überschrift der emotionalen Angemessenheitsprüfung selbst mal zum Thema gemacht. Also sich sozusagen im sokratischen Sinne prüfen, den eigenen Emotionen zu widmen, denke ich, ist ein erster Schritt, um auch etwas zu verändern, ohne dass wir sozusagen wirklich die Gefühlslage, in der wir uns ja nun mal befinden, zu verdrängen oder außer Acht zu lassen.
Mhm. Also ich habe Angst vor einem russischen Einmarsch, weil ich vielleicht in meiner Vergangenheit Eltern, Großeltern solche Geschichten gehört habe, oder ich habe Angst vor dem Klimawandel, weil ich mir um die Zukunft meiner Kinder Sorgen mache. Jetzt kommt ja der nächste Schritt der Verwirrung. Fake News, Verschwörungstheorien. Früher war es einfacher. Man hatte das erste, zweite, dritte Programm. Man hatte Kommentare in den Tagesthemen. Jetzt hat man eine Flut von Angeboten, von Meinungen und auch von Expertinnen und Experten. Geht das der nächste Schritt auch emotional voran? Also wen ich am sympathischsten finde, am glaubwürdigsten, am nettesten. Also wie kann ich da sagen, okay, ich habe jetzt meine Emotionalität geprüft, ne, meine Gefühle, es interessiert mich aus dem und dem Grund und deswegen bin ich da auch sehr wütend, enttäuscht, gekränkt, interessiert, neugierig, leidenschaftlich, es kann ja alles Mögliche sein. Wie gehe ich denn jetzt vor? Also wie kann ich denn diese Expertinnen und Experten prüfen auf ihre Wahrhaftigkeit?
Ja, das ist natürlich genau die nächste wichtige Frage, bei der ich glaube, auch da werden wir natürlich über bestimmte gängige Kriterien hinaus damit leben lernen müssen, dass wir uns auch irren können. Also wir wählen Autoritäten aus, wir wählen Experten und Expertinnen aus für bestimmte Medien möglicherweise oder für Publikationen, Texte, Studien, die wir uns vielleicht dann zugänglich machen. Wir suchen uns bestimmte Radiokanäle und andere nicht. Wir versuchen mit Menschen ins Gespräch zu kommen, die wir für versiert und kompetent halten. Und trotzdem ist natürlich nie, sind wir davor gefeit, dass es darin Fehler, Irrtümer, vielleicht sogar Lügen oder eben auch Fake News gibt, die wir nicht prüfen konnten. Wir sind nicht in der Lage, 24 Stunden am Tag alles zu überprüfen, was uns an Informationen zur Verfügung gestellt wird. Und trotzdem, glaube ich, können wir sozusagen auf der anderen Seite dieses Extrem, was uns ja durchaus auch begegnet, vermeiden, indem wir alles und jedes auf uns einprasseln lassen und versuchen darin so eine Form von Gleichwertigkeit. Also es gibt ja mittlerweile diesen Begriff der False Balance. Also zu sagen, so ist jetzt wirklich das Empfinden meiner Nachbarin, gleichwertig in der Geschichte, in dem Gespräch, was sie mir berichtet, mit einem Experteninterview, das ich möglicherweise zwei Wissenschaftler in irgendeinem Zusammenhang bieten, den ich zumindest als glaubwürdig und als seriös empfinde. Kann ich das auf derselben Stufe diskutieren oder gehört nicht genau an die Stelle dieser Schritt zurück und zu sagen, okay, hier gibt es ein persönliches Empfinden, es gibt vielleicht auch eine persönliche Erfahrung, es gibt jemanden, der hat irgendetwas gepostet oder ein Foto aus dem Urlaub mitgebracht. Und ist das jetzt sozusagen die gleiche Ebene, auf der ich Informationen aufnehme, wie die Möglichkeit an der Stelle kritisch und prüfend zu hinterfragen, zu sagen, okay, gibt es noch mehr solcher Erfahrungen? Gibt es andere Stimmen, die dasselbe behaupten oder zumindest in irgendeiner Weise davon berichten können? Wie lange läuft das schon? Und so weiter. Also auch das sind ja Dinge, die wir eigentlich zur Verfügung haben, zumindest 2, 3, 4 weitere Quellen, Meinungen, und Ressourcen einzuholen, um etwas zu überprüfen, von dem ich glaube, dass es eine für mich wichtige Information ist oder bleiben soll.
Jetzt gibt es ja im Moment, glaube ich, 2 Reaktionen auf dieses, sage ich mal, diese informative Überforderung. Die einen stecken den Kopf in den Sand und sagen, ich muss da mal ein bisschen Detox betreiben, das interessiert mich jetzt alles nicht mehr und ich buche lieber nochmal, bevor die Welt untergeht, einen schönen Safari-Urlaub in Afrika. Und die anderen denken, okay, es muss doch mit ganz viel Debatte, muss es doch eine Verbesserung geben. Also das Reden sozusagen oder die Gespräche per se.
Es gibt ja noch einen, vielleicht ist es kein dritter Weg, aber es ist zumindest etwas, von dem ich glaube, dass es auch stattfindet. Dass es eben Menschen gibt, die sich konzentrieren auf das, von dem sie glauben, dass sie sozusagen darin gut sind, einen Beitrag leisten können, sich auskennen und ein Teil der krisenhaften Realität, in der sie sich natürlich genauso wiederfinden, versuchen dadurch zum Besseren zu verändern. Durch Allianzen, durch Bündnisse, als Projekt, als Start-up, als Handlung, also als wirkliche Tat zu diesem Diskurs hinzufügen. Und wo sie natürlich auch, und das ist nicht nur in der Handlung oder in der Kompetenz, die dann die jeweilige Person mitbringt, sondern natürlich auch im darüber nachdenken, die dann begrenzt ist. Zu sagen, wenn ich mich jetzt sozusagen darum kümmere, dass das Bienensterben aufgehalten wird, dann kann ich mich nicht gleichzeitig darum kümmern, dass die Schulreform in meinem Bundesland vielleicht in irgendeiner Weise Unterstützung findet. Also so choose your fight. Frag dich, wo findest du eigentlich mit dem, was dir wichtig ist, was du kannst, was du beitragen kannst, Anschluss an Themen, die im Moment für dich oder eben auch ganz grundsätzlich für uns alle gesellschaftlich relevant sind. Und diese Menschen, ist zumindest meine Erfahrung, sofern die dann auch tatsächlich in die Lage sich selbst versetzen, zu Kooperationen oder zu Zusammenarbeiten dann auch zu kommen, haben meistens eine ganz andere innere Widerstandskraft, auch mit der Verunsicherung und der Krisenhaftigkeit dessen, was sie natürlich jeden Tag genauso wie uns allen irgendwie aufgenommen wird, dem etwas entgegenzusetzen, was sie zumindest weiterhin handlungsfähig bleiben lässt. Oder auch kritikfähig im konstruktiven Sinne. Denn das ist ja genau das, was uns im Moment häufig fehlt. Also zwischen diesen beiden Polen, die Sie jetzt aufgemacht haben, zu sagen, okay, das eine ist so, das andere ist möglicherweise so. Was machen wir denn jetzt damit? Was ist sozusagen der Schritt, den wir trotzdem tun können? Und das ist ja eben auch vielleicht, es gibt bei Friedrich Nietzsche diese Idee einer trotzigen Philosophie im besten Sinne. Also nicht in diese Resignation, in die Verzweiflung oder auch in die Beschimpfung umzukippen, sondern zu sagen, egal wie schlecht momentan der Zustand der Welt oder meines persönlichen Lebens ist, wo gibt es trotzdem Anknüpfungspunkte, die jetzt nicht in ein positives Reframing und jede Krise ist eine Chance und so weiter münden, sondern die wirklich in eine konstruktive Handlung führen, die ich wahrscheinlich aber nur mit anderen zusammen überhaupt in Angriff nehmen kann.
Kirsten Fährs, die EKD-Vorsitzende, hat das ja trotz Hoffnung genannt, Ostern, also trotzdem noch Hoffnung. Gucken wir mal ein bisschen aus der Metaebene auf unsere Zeit. Sie haben in dem Buch beschrieben, dass es ja auch an der Schwelle zur Industrialisierung diese Verunsicherung gab, den Versuch, das alles zu begreifen und angesichts aller technologischen Erneuerungen doch weiter zu forschen. Und die anderen haben gesagt, das interessiert mich jetzt alles nicht. Jetzt sind wir ein paar Jahre hinter der Pandemie. Welches Gefühl haben Sie, was hat das mit der Gefühlswelt der Menschen gemacht?
Ich glaube, es war tatsächlich eine so einschneidende und so existenzielle kollektive Erfahrung, dass sie natürlich auch einen großen Beitrag zu dem oder vielleicht sogar an manchen Stellen das Fundament für junge Menschen gelegt hat, für die Unsicherheit, über die wir heute sprechen, die dann eben natürlich an manchen Stellen dann noch befeuert oder eben auch vielleicht aufgefangen worden ist. Also auch die ganz persönlichen individuellen Erfahrungen, die Menschen in der Pandemie gemacht haben, sind ja sehr entscheidend dafür, was daraus werden konnte. Vielleicht eben auch tatsächlich, aber auch an Aufbruchsstimmung durch dieses Gefühl, dass Dinge einfach nicht garantiert sind, nicht sicher sind, dass wir in unserem Leben keine Chance haben, vor Vergänglichkeiten oder vor plötzlichen Einbrüchen uns zu schützen in dieser Form, wie wir es vielleicht einfach auch einige Jahrzehnte gedacht haben, in diesem Fortschrittsnarrativ oder dieser Vorstellung, dass wir uns durch ein aufklärerisches Weltbild und durch das immer weiter, immer höher, immer schneller, dann vor solchen globalen und grundsätzlichen Einbrüchen schützen können. Und auch da ist natürlich sozusagen eine sehr ambivalente Entwicklung zu beobachten, dass es durchaus ja auch Menschen gibt, die sagen, wir brauchen solche oder wir haben in solchen Zeiten auch solche Erfahrungen gemacht, die uns sozusagen zum Wesentlichen zurückgebracht haben. Also worum geht es wirklich? Was ist gesellschaftliches Miteinander? Wie brauchen wir solidarische Grundlagen eigentlich für das, was in solchen Krisenmomenten dann etwas ist, auf das wir zurückgreifen wollen? Und da wäre ich eben auch jetzt weiterhin sehr dafür zu sagen, wir haben diese Erfahrung gemacht. Sie hat sehr unterschiedliche Auswirkungen gehabt auf unterschiedliche Teile der Gesellschaft. Wir wissen, dass es wahrscheinlich nicht die letzte Pandemie gewesen sein wird, mit der wir uns irgendwie beschäftigen werden. Und wir müssen auch lernen, in sehr viel langfristigeren Zyklen zu denken und nicht zu hoffen, dass wir innerhalb kürzester Zeit wieder zu irgendeinem Normalzustand zurückkehren können, sondern uns eben fragen, was bedeutet denn normal unter neuen Bedingungen? Was bedeutet ein gutes Leben, also wirklich die alte platonische Frage, unter solchen unsicheren Zuständen, wie wir sie jetzt eben nicht nur aus dieser Erfahrung der Pandemie, sondern eben auch aus anderen für selbstverständlich gehaltenen Dinge, die jetzt erschüttert worden sind. Was können wir daraus ziehen? Welchen Beitrag leistet jeder und jede Einzelne von uns? Und welche Strukturen wollen und brauchen wir eigentlich, um darauf auch institutionell in irgendeiner Weise antworten zu können?
Also auch eine gewisse neue Verletzlichkeit, ne, die man wahrnehmen kann an vielen Menschen.
Genau, eine Verletzlichkeit, die aber eben, und das war ja das, was ich gerade schon versucht hatte, auszuschließen, dass diese Verletzlichkeit etwas ist, was nicht zwingend ein Schwachpunkt sein muss, sondern etwas, was mit dem Leben ohnehin zu tun hat. Also wenn wir uns die existenzialistische Philosophie anschauen, die versucht hat, wirklich aus dieser grundsätzlichen Idee, dass der Mensch weiß, dass er sterben wird, und das wissen wir alle, das weiß jedes Kind, das ist etwas, was so grundsätzlich ist und unser Leben bestimmt, dass wir es natürlich eigentlich auch viel stärker in das integrieren könnten, was wir im Leben so versuchen auf den Weg zu bringen, wofür wir stehen wollen, was bleiben soll, was wir absichern wollen. Und auch da haben wir natürlich jetzt vielleicht so ein bisschen Bewegung auch in der Thematik, aber wir merken ja schon, dass wir sehr ungeübt sind in vielen Fällen mit dieser verletzlichen Konstitution des Lebens umzugehen. Also wir versuchen es sozusagen zu verdrängen, auszulagern, nicht sichtbar zu machen. Und sich zu fragen, was wäre denn, wenn wir das anders machen und es eben auch auf andere gesellschaftliche Bereiche übertragen? Also wo wir eben mit dieser Unsicherheit viel stärker werden leben müssen, als dass wir in der Lage sein können, sie zu kurieren, wenn sie denn überhaupt kuriert werden will.
Ihr philosophischer Wegweiser für unsichere Zeiten, wir haben schon einige Punkte angesprochen, also ja, es fängt erstmal an mit dem Wahrnehmen, ne? Das sind ja auch so Kategorien, die Sie auch da nochmal erwähnen. Dann das Betrachten. Ich gucke mir die unterschiedlichen Positionen an und versuche, meine Emotionen zu klären, aber auch die Position zu klären. Zuhören ist ja auch noch eine ganz wichtige Kategorie, ne? Scheint so ein bisschen vergessen worden zu sein, dass ich nicht mit meiner ganzen Emotionalität erstmal alle überschwappe, sondern mal auch höre, was der andere sagt und dabei ja, vielleicht auch erstmal meine Emotionen kontrolliere, oder? Wie macht man das, das gute Zuhören?
Ja, das Zuhören, das hat ja tatsächlich meinen Eindruck, zumindest im Moment so ein bisschen Konjunktur gerade wieder, dass es offenbar doch darum geht, rauszufinden in einem guten Gespräch, also auch in einem Dialog, der stärker auf ein Miteinander ausgerichtet ist und weniger in eine Diskussion oder einer Debatte, die ja tatsächlich auch schon sprachlich vom Wort her eher so ein Zerschneiden, Zerschlagen, also was eher Aggressives hat. Also sich zu fragen, wie höre ich eigentlich der Person, meinem Gegenüber zu, in dem Wunsch, nicht nur sozusagen die andere Position zu verstehen, sondern eine Anschlussfähigkeit, ein Drittes zwischen uns beiden herzustellen, sich zu fragen, gibt es diese Möglichkeit? Das heißt ja nicht, dass man jeden und jede und immer alles verstehen können muss, nur indem ich zuhöre, sondern es hat tatsächlich viel damit zu tun, erstmal sich selbst auch ein Stück weit zu überprüfen, höre ich überhaupt zu? Höre ich, was der oder die andere sagt? Vielleicht wird ja auch gesprochen, ohne dass viel gesagt wird. Also auch da gibt es ja ein Zuhören, was nicht nur über das Ohr möglich werden könnte. Also ich habe ja auch diese Idee des hörenden Herzens von Hartmut Rosa, die ja auch in einer langen christlichen Tradition steht, mit erwähnt, dass wir also wirklich auf den anderen, auf die andere Seite, auf die andere Position und so einlassen, dass dort etwas hörbar wird, das ich ja nicht zwingend teilen oder unterstützen muss. Aber ich habe es gehört. Und daraus ergibt sich möglicherweise aber auch der Anspruch, dass auch ich gehört werden darf. Also das ist ein interaktiver Zustand ist, der sozusagen nicht funktioniert, wenn immer nur die eine Seite spricht und die andere zuhört, sondern dass es wirklich ein Geben und Nehmen ist in dem, was dort zum Thema gemacht werden soll und sich eben auch dafür zu entscheiden. Es ist ja jetzt kein selbstloses sich einlassen auf alles und jeden und ein sich wirklich nur so als empfangende Person dann die Ohren aufzusperren, sondern sich wirklich auf das einzulassen und diesen Prozess des Zuhörens, genauso wie ich ein Gespräch führe, dann auch aktiv so zu gestalten, dass ich weiß, worum geht's hier eigentlich.
Ja, das Thema hinterfragen, begreifen, prüfen, das haben wir auch schon angesprochen. Und am Ende, was ist der Lohn des Ganzen? Was können Sie den Menschen versprechen?
Also versprechen kann ich, glaube ich, gar nichts, leider. Aber ich kann vielleicht dazu einladen, und das ist ja auch ein bisschen der Versuch am Ende, so etwas wie eine Form von Sicherheit, die unabhängig von den unsicheren Zeiten und auch vielleicht von den unvollendeten Informationen, die uns zur Verfügung stehen, möglich bleiben kann, indem ich mich sozusagen in meinem eigenen Denken und in der Art und Weise, wie ich denke, so einrichte, dass es sozusagen eine innere Souveränität gibt, die mit der ganz am Anfang besprochenen Selbstorientierungskompetenz eben zu tun hat. Dass ich feststelle, egal was passiert, ich vertraue mir selbst, dass ich in dem Moment eine Frage haben werde, eine mögliche Handlung vielleicht für mich offenbaren werde. Ich kann mir selbst versprechen, nicht zu kneifen, mir nicht in die Tasche zu lügen. Also eine Klarheit zu üben, die unabhängig davon ist, dass ich etwas aufgelöst habe oder ein Streit komplett beendet ist oder dass ich Recht habe, sondern dass es neue und andere Kriterien gibt, in denen ich mich trotzdem, und ich habe ja mit den Begriffen der Gewohnheit, sogar der Heimat, der Herkunft gearbeitet, dass wir uns so in unserem Denken, und da taucht dann der Begriff des Ortes auf, so verorten können, dass wir das Gefühl haben, uns wird nicht permanent der Boden unter den Füßen weggezogen. Und in dieser Bodenhaftigkeit, Bodenständigkeit, wenn man das so nennen will, ist für mich vielleicht als minimales Ziel oder als Aussicht darauf zumindest ein nächster Schritt möglich, der dann den Weg vielleicht auch erst eröffnet, den ich versuchen will, in diesen Gedanken zu weisen. Also, dass es nicht darum geht zu sagen, ich zeige jetzt mit dieser Idee des Denkens einen Weg auf, den wir alle gemeinsam gehen können, sondern dass es darin eine Kompetenz zu entdecken gibt, die eine innere Sicherheit ermöglicht, die auch mal abhanden kommen kann, aber der wir uns sozusagen wie einer Form von Ressource anders bedienen können, als wenn wir das Denken auf etwas beschränken, was nur mit dem analytischen Jonglieren von Daten, Fakten und Zahlen zu tun hat.
Also eine gewisse Meinungsresilienz oder Denkresilienz. Ich kann unabhängig von dem, was außerhalb passiert, was politisch auch ständig auf mich einprasselt, mein Fundament da noch sichern.
Ja, es gibt ja, also ich habe ja den schönen Begriff von der Berliner Philosophin Nathalie Knapp auch mit erwähnt, dass es sowas wie ein geistiges Immunsystem geben kann, das wir halt auch ein Stück weit füttern können. Und ich laufe ja nun schon seit über 20 Jahren durch die Welt und versuche eben mit Menschen auf unterschiedlichste Weise ins Gespräch zu kommen, von Kita bis Vorstand. Das irgendwie sind die unterschiedlichsten Menschen, die mir dabei begegnet sind. Und ich habe schon den Eindruck, dass es dort eben sehr viel Spielraum gibt. Also im wahrsten Sinne. Einen Raum, den wir noch nicht so richtig entdeckt haben, in dem es wirklich darum geht, sich zu fragen, weiß ich wirklich, worüber ich rede? Mit welchen Begriffen arbeiten wir hier eigentlich gerade? Und wir können auch mit Erstklässlern ganz wunderbar über den Begriff der Freiheit nachdenken. Und diese, diese Chance, die darin liegt, sich auch sprachlich sozusagen der Welt nochmal anders zu vergewissern und darin auch Gestaltung möglich zu machen, also festzustellen, wie schnell sich die Atmosphäre in einem Meeting verändert, wenn wir anfangen, über die Begriffe zu sprechen, die vermeintlich klar waren und dann doch gar nicht so klar sind, rauszufinden, haben wir hier eigentlich gerade ein Problem oder ist es nur meine eigene Empfindung, die hier gerade problematisch ist. Also dieses Veränderungspotenzial, was darin liegt, das nicht zu unterschätzen, sondern es eben sozusagen auch tatkräftig anzugehen als etwas, was weit über diese vermeintlich so manchmal so ein bisschen diese lapidare und läppische Einschätzung von irgendwelchen Debattenkulturen oder eben auch Soft Skills oder Kommunikationsweisen. Da würde ich eben sehr stark mit der Philosophie dafür plädieren, dass wir da sozusagen einen Fundus noch nicht gehoben haben, der uns, glaube ich, gerade in unsicheren Zeiten eine Hilfe sein kann.
Die Philosophin Ina Schmidt im Gespräch mit Verena Gonsch über ihr Buch »Warum Denken wirklich hilft? Ein philosophischer Wegweiser für unsichere Zeiten«. Es ist im Rowohlt Verlag erschienen, umfasst 256 Seiten und kostet gebunden 18 Euro, als E-Book 14,99 Euro.
NDR Kultur.